Dani Ravnica, Folge 210, heute mit den Themen Fextra Live 2023, Festival in the Box und Artist Series John Avon. An meiner Seite wie immer der gute Robin.
Ja, Robin. Hallo, wie geht's dir?
Wollte ich das auch gerade fragen. Oh mein Gott, ja, mir geht's gut, ich bin gespannt. Ich habe es noch nicht angekündigt, aber wir werden heute wahrscheinlich zum Ask Us Anything kommen.
Ja,
ihr habt ja schon gesehen, wir haben heute ein bisschen weniger Themen. Aber wie geht's dir?
Ja, mir geht's soweit ganz gut. Also, ihr habt schon in der Themenübersicht gemerkt, sehr viele so Special Products, die Wizards of the Coast gerade so reinwirft. Wir nehmen mal ganz stark an, da jetzt die Welt Championship, beziehungsweise die Pro Tour, was ist Magic Con Las Vegas heißt, das ist so viele Namen, jetzt am kommenden Wochenende ist und wir es hier unter der Woche aufnehmen, wird da wahrscheinlich ganz viele News kommen und dementsprechend erfreuen wir uns ein bisschen dieser etwas leicht seichteren Dichte. Und dementsprechend können wir auch noch ein paar Fragen beantworten, Ask Us Anything, aber vorher ein kleines Shoutout an unseren Supporter seit vielen, vielen Folgen, Holy, mit dieser komplett frischen, neuen Flasche, die sie jetzt anbieten. Yes. Sehr, sehr cool. Ist ein Thermobehälter, das heißt, Getränke bleiben kalt. Und welche Getränke ihr da reintut, das sind natürlich Holy Energy Drinks und Eistees, die da ohne Bullshit sind im Vergleich zu den Supermarkt-Äquivalenten. Und mit dem Code Ravnica10 bzw. Ravnica5 könnt ihr 10 Euro sparen oder 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei auch noch indirekt. Das heißt, ein kleiner Prozentsatz, den ihr da spart, der kommt bei uns oben drauf. Und dementsprechend, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, wenn ihr schon Holy-Kunde seid, dann schaut gerne bei weareholy.com/Radio Ravnica vorbei und guckt, was ihr da macht.
Ich bin sehr, sehr neidisch.
Du bist heute ohne Holy.
Ja, ich bin heute ohne Holy unterwegs. Was daran
du bist
liegt,
ja auch im Büro. Ne?
Nee, aber im Büro habe ich es auch. Normalerweise ist es da hinten im Schrank, aber es ist halt leer. Und deswegen muss ich es Neues holen. Deswegen muss ich mich hier mit Wasser begnügen. Das ist ein bisschen traurig, das zu sehen.
Genau.
Aber hast du mit dem Steel Shaker schon ein bisschen was gemacht mit dem Thermobecher?
Ja, ich benutze den eigentlich die ganze Zeit jetzt.
Das ist halt ziemlich geil.
Mit Eiswürfel, die bleiben halt dann auch wirklich
lange
kalt.
Die bleiben da drin, das finde ich
und das
so
ist halt
sick,
super.
Ja. Das war schon ziemlich gut.
Genau, lass uns mal in die erste News starten.
Oh,
und zwar
ja.
haben wir Magic Extra Life 2023. Für alle Leute, die das noch nie mitbekommen haben, was Extra Life ist, Marc. Was verbirgt sich denn hinter dem Extra Life Namen und der generellen Idee dahinter?
Extra Life ist eine Charity-Aktion, sage ich mal. Extra Life geht darum, dass man Kinder unterstützt. Das ist so eine Kinder-Hospital. Ist mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr nur eins. Ich glaube, ganz am Anfang war es mal ein Hospital. Mittlerweile ist es halt ein ganzes Netzwerk an Krankenhäusern, also Hospital, Krankenhäuser. Und da geht es besonders darum, eben, dass man die Healthcare, also deutsche Begriffe sind dafür immer ein bisschen schwierig zu finden, gerade wenn man es noch im Englischen vor sich hat. Es geht so ein bisschen darum, dass man eben die Gesundheit der Kinder ein bisschen in den Vordergrund stellt und da eben schaut, dass man die eben pusht. Wie wir alle wissen, hat das amerikanische System jetzt nicht das beste Gesundheitssystem und davon betroffen sind unter anderem auch Kinder. Und da ist jedes Mal so, dass Wizard of the Coast, / Hasbro, tatsächlich jedes Jahr seit 3 Jahren, glaube ich, eine Singular rausbringt, die meistens besonders cool ist, meistens ein bisschen mehr kostet. Aber alles, was an Mehrkosten ihr oben drauf gibt, wird praktisch 1:1 von Wizard of the Coast gespendet. Und die letzten paar Jahre war es ja immer so, dass das so ein bisschen in der Kritik stand dafür, dass es halt ein teureres Produkt ist und dass man sagt, hey, jetzt kostet das 60 Euro statt ein normaler Singulärpreis von 40 Euro. Und warum spendet ihr dann nur 20 Euro? Euch kostet das fast gar nichts. Und das haben die sich ja tatsächlich zu Herzen genommen, nicht wahr?
Ja, genau. Es wird jetzt mehr anteilig gespendet von den Sachen, die es da gibt. Im großen Vordergrund und was wir uns jetzt heute auch angucken werden, ist hauptsächlich die Secret Lair Drop. Aber drumherum muss man auch noch sagen, gibt's halt noch verschiedene Sachen, die man sich holen kann. Tatsächlich das große Thema dieser Extra Life Secret Lair sind die Friendship Ponies. Die My Little Pony Friendship. Ich wollte gerade sagen Bronies, aber das ist ja der Fanname. Und dementsprechend gibt es dann zum Beispiel auch für Magic Arena gibt es Sleeves der Charaktere. Es gibt noch eine Sleeve mit den My Little Ponies in der Mitte mit Ajani. Es gibt noch eine Pinkie Pie Avatar, die man sich kaufen kann. Und darüber hinaus auch noch Merch. Es gibt ein Extra Life 2023 T-Shirt, dazu passende Sticker und Playmats. Und was ich ziemlich cool finde, die Jacken, die es da gibt, ja, die so so ein bisschen im Stil sind von so College-Football-Jacken, ja, und einmal halt in so einem Pink und dann so einem Babyblau. Findest du die auch so geil wie ich?
Also ich finde die cool, ich hätte sie gerne in Schwarz. Da wäre ich vielleicht sogar schwach geworden, weil ich die wirklich, wirklich cool finde. Und ich finde die Idee einfach cool. Ich finde auch die Playmat wunderschön, tatsächlich mit dem Ajani in der Mitte, mit all seinen Freunden drumherum. Fand ich sehr, 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 sehr süß. Und auch das T-Shirt ist einfach sehr schön. Es ist aus bestimmten Gründen aktuell noch ein bisschen schwieriger dran zu kommen, weil das läuft tatsächlich nicht über den Singular-Shop, also gerade der Merch nicht, sondern es läuft über den Extra-Life-Shop. Und genau, da hat man einfach das Problem, es ist ein amerikanischer Shop und damit hat man genau wie bei Pro-MTG, die ja auch relativ viel Merch von Wizard of the Coast vertreiben, ist es das Problem, dass Shipping, das internationale, ja, ist ein bisschen problematisch, teilweise auch mit Rechten, mit Lizenzrechten. Ich weiß, dass Ultra Pro da auch mit drin hängt, wodurch halt die Lizenzrechte ein bisschen besser sind. Aber ja, da gibt's halt einige Sachen, gerade auch wenn es nochmal drum geht, was Steuern angeht und so weiter und so fort. Da muss man halt sich wirklich mit beschäftigen. Anders als mit dem Singleplayer.
Genau, denn da haben wir vier silberrandige Karten, was ich sehr spannend finde, weil sie ein ganz großes Ding draus gemacht haben, bei dem Unfinity den Silver Border loszuwerden. Aber hier zeigt es natürlich an, wir haben hier nicht Magic-related Sachen, obviously. Und sie sind auch sehr stark nicht in den Regeln von Magic verhängt, wenn man sich die verschiedenen Fähigkeiten anguckt. Aber wir schauen mal direkt mal rein. Es sind alles legendäre Creature Ponies, beziehungsweise zwei Ponys, zwei Pegasis. Und zwar haben wir einmal Applejack, ein 4-Mana, 2 generische, ein grünes, ein weißes für ein 4-4 Legendary Creature Pony mit der Fähigkeit Family Gathering. At the beginning of your end step, put a toy you own onto the battlefield as a 2-2 creature token with the toy's name, color and creature types. If the toy has wings, the token has flying. and if the toy has horns, scry 2. If it has neither, create a food token. Also hier so ein bisschen Toy Matters und hier sind keine Untertypen Artefakt-Toys gemeint, sondern echte Spielzeuge, die ihr so rumliegen habt. Ein ziemlich witziger Effekt so und tatsächlich, so weird wie der Effekt ist, so gar nicht, es ist gar nicht so broken, ehrlich gesagt, wenn man es mal regelmäßig sagt. So.
Es waren die Alten aber auch nicht.
Macht man einfach nur Token, ne?
Ja. Das waren die Alten aber auch nicht. Das ist ja, ja das stimmt. Ganze heißt ja, haben wir ganz vergessen zu erwähnen, Secret Lair Ponies The Galloping 2. Und es gibt Ponies The Galloping 1, die gibt's aber schon seit, ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen sind, ehrlich gesagt. Die wurden aber nur in
2019.
Irgendeinem
2019,
ja. Und die wurden nur im amerikanischen Markt rausgebracht. Dementsprechend sind die halt in Europa irgendwie, ich glaube, 400 oder 500 Euro schwer, so eine Box mit den drei, die da drin sind, die hier übrigens nicht drin sind. Aber ich finde es sehr cool, dass sie es wieder aufgenommen haben, weil sie haben auch damals schon tatsächlich dieses wunderschöne Symbol genommen, was in der Mitte der Karte unten ist und haben es in ein Herz verwandelt. Das haben sie auch wieder gemacht und ich vermute mal, dass sie den Silver Border hier gewählt haben, weil die Alten ja auch noch im Silver Border waren, weil es ja vor Unfinity war und ja.
Ja, also ich bin auch gar nicht so traurig drum, dass sie es gemacht haben. Nee. Ich finde es halt nur irgendwie interessant. Aber im Endeffekt ist es auch egal. Es ist eindeutig, dass die nicht für Sanctioned Play gedacht sind, die Karten.
Ja.
Wie auch zum Beispiel der Effekt von Pinkie Pie zeigt. ein 2-Mana, ein rotes, ein weißes für ein 2-2 Legendary Creature Pony. Mit dem Text, whenever you cast a spell with a smile in its art, create a tapped treasure token. Und dann noch der Zusatzfähigkeit, every ponies invited. Your party consists of each creature you control and your party is always full. Das heißt, hier könnte man tatsächlich mit, wenn man Silver Bordered Commander bauen möchte, tatsächlich mit Pinkie Pie als Commander ein Tribal Deck quasi machen. Ja. Was ja aus Zendikar Rising kommt und weirdly nicht aus den D&D-Sets. Aber was hältst du von Pinkie Pie?
Ich finde die ganz cool. Muss aber sagen, ich finde es schade, dass es nur rot-weiß ist. Dementsprechend,
ja.
Aber ich finde es tatsächlich ganz cool, dass sie nochmal auf alte Sachen referred haben. Und das tun sie ja ein paar Mal. Also zum Beispiel auch bei Applejack, der ja zum Beispiel einen Food macht. Das ist schon ganz nice. Tatsächlich finde ich am coolsten allerdings den Rainbow Dash.
Oh ja. Willst du mal vorlesen?
Oh yes. Ist ein rotes, ein weißes, ein farbloses Pegasus, fliegend Eile. Und immer wenn eine Kreatur, die man kontrolliert, mit fliegend und oder Eile angreift, wird man 20% cooler.
You start with zero coolness.
Genau, man ist einfach bei null Coolness, aber man wird halt cooler. Und man kann den Rainbow Dash tappen, das heißt dann Sonic Rainbow. Und wenn man mindestens 100% Coolness hat, kriegt man ein Wooburg, also ein weißes, ein blaues, ein rotes, ein grünes, ein schwarzes. Und zieht eine Karte und dann resettet man die Coolness. Und das Ganze ist eine 2-2er. Es ist so geil.
Es ist witzigerweise nicht mal die brokenste Five-Color-Commander, die ich mir irgendwie vorstellen könnte.
Nein.
Also man könnte auch Coolness, man könnte diese ganze Coolness-Mechanik auch mit irgendwie Energiemarken oder sowas irgendwie voll machen. Aber es macht natürlich so viel mehr Spaß, wenn du sagst, ey, auf 100% Coolness mache ich mir 5 Mana und ziehe eine Karte. Und dann muss ich mir wieder über die Züge erstmal was erarbeiten mit fliegenden und Haze-Kreaturen.
Oh ja.
Das ist schon ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Und zu guter Letzt haben wir noch Fluttershy, ein generisches, ein grünes, ein weißes für eine 0-4 Legendary Creature Pegasus mit Defender und Flying. Und für einen Mana kann man sie tappen und dann put a 1-1 Counter on each creature with a tail, target player controls. Stare down up to one target creature until the end of turn. Stare down up to one target creature until end of turn. It can't attack or block as long as you are looking directly at it. Okay, ich nehme mal an, das hat irgendwas damit zu tun, dass sie so schüchtern ist, wenn sie jemanden im Blick hat, dass man sich nicht traut, da jemand anzugreifen.
Wenn man sie anschaut, bewegt sie sich nicht.
Ah, okay.
Dementsprechend schaut man dann auf die Kreatur und dann traut die Kreatur sich nicht anzugreifen, solange wie man da hinguckt.
Verstehe, verstehe. Sehr, sehr witziger Effekt tatsächlich. Also, deswegen mag ich halt Silver-Bordered-Karten, unabhängig jetzt von den Ponys, die wir haben. Sie erlauben halt einfach so richtig dumme Sachen zu passieren und dann in einem Spiel von Magic halt zu entscheiden, wie man damit umgeht. Weil, so Stare-Down ist halt die Frage, okay, in welcher Phase starest du denn down?
So. Ja.
Und würde man als Judge-Call quasi sagen, wenn jemand angreift und man würde es dann anstarren, würde man dann auch sagen, okay, es ist doch im Angriff oder wird es dann aus dem Kampf entfernt?
Ja, das ist dann spannend. Gut, dass Judges sich nicht mit Silverwater-Karten umschlagen müssen. das Ganze gibt's in 2 Versionen, Foil und Non-Foil. Und wie ich finde, deswegen habe ich es gerade eben nochmal extra erwähnt, in sehr fairen Preisen. Also wir haben, also fair in Anführungsstrichen, wir leben hier in Secret Lair World fair. Da kostet die Foil $50 und die Non-Foil $40. Und da muss man halt sagen, da hatten wir schon teurere Secret Layers von Extra Life. Ja, die waren playable, da waren Kraterhof, Behemoths und so weiter drin, keine Frage. Aber dafür, dass da eine Franchise hintersteckt. Weil My Little Pony wird nicht günstig sein.
Finde ich so cool. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe gerade noch die europäischen Preise reingeguckt. Das sind tatsächlich 54,99 und 44,99 in Euro. Es ist halt so ein Ding. Mit den Karten könnt ihr eh nicht spielen. Also, könnt ihr prinzipiell nicht spielen. Sie sind nicht auf Spielbarkeit gedacht, sie sind auf Sammelbarkeit gedacht. Und da finde ich es halt auch okay, gerade mit dem Hintergrund, dass man sagt, okay, da tut man fast noch eine gute Sache mit. Es ist halt eben eine Spendenaktion, die man hier mit unterstützt. Und wenn man halt Pony-Fan ist, dann finde ich, gibt's nicht viele Gelegenheiten, dass man sich da Magic-Karten von der Franchise holen kann. Ponies the Galloping 1 war auch ein Riesenerfolg, auch wenn es jetzt hier nicht zulande jetzt rauskam. Aber trotzdem ist es halt immer, es ist die schöne Art der Franchise-Übergreifung, wie ich finde. Es ist halt obviously chaotisch, es ist obviously nicht typisch Magic. Und das macht es halt auch irgendwie so speziell.
Ja.
Genau. Wie stehst du denn allgemein in Commander-Runden zu Silver-Bordered oder nicht regelkonformen Karten in Commander? Ist das was, wo du sagst, auf gar keinen Fall? Oder ist das was, wo du sagst, könnte ich mir eigentlich vorstellen?
Ich finde, sie sollten einfach den Way open machen und sagen, hey, Commander ist unser Casual-Format, unser Fun-Format. Wir haben eh Rule Zero. Wir erlauben jetzt alle Silver-Border-Karten. Alle.
Ja.
Und wenn eine Playgroup damit Probleme hat, dann sagt die einfach Rule Zero, bei uns keine Silver-Border-Karten. Ja. Das wäre mein Way to go. Wenn doch alle darüber claimen, dass Commander ja das coolste Casual-Format ist, dann sollen sie bitte auch so Casual spielen, wie sie tun.
Ja, absolut. Ich bin auch ein großer Fan. Ich habe ja noch von der letzten MagicCon die Playtest-Commander-Karten.
Ah, yes.
Und habe mir jetzt darum ein Commander-Deck gebaut, wo ich mir denke, das will ich auf jeden Fall einmal spielen und mal gucken, wie broken es wirklich ist. Und genauso könnte ich mir halt vorstellen, mit diesen Five-Color-Coolness-Matters-Decken ein bisschen immer auszuprobieren, mal schauen, wie cool man ein Deck gestalten kann.
Mm.
Aber ja, wie steht ihr zu den Ponies in Magic the Gathering? Habt ihr Bock auf die Spendenaktion? Werdet ihr euch dran beteiligen? Und ja, würdet ihr mal Silver-Bordered Commander spielen? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir ziehen mal weiter mit der nächsten Secret Lair-Ankündigung der besonderen Art, und zwar Festival in the Box Las Vegas 2023. Festival in the Box ist ja was wir schon länger kennen. Also zu jeder MagicCon wird es quasi großzügigerweise in dicken Anführungszeichen von Magic the Gathering eine Box zusammengestellt, wo es ein bisschen Location-spezifische Promos gibt, wo es ein paar Booster gibt, wo es meistens auch noch eine Convention Edition Mystery Booster dazu gibt. Und so ist es jetzt auch bei der Festival in the Box, die es jetzt hier zu bestellen gibt. Es gibt wieder Limited Supply, das heißt, wenn es euch interessiert, dann solltet ihr schnell zugreifen. Aber wir wollen jetzt mal uns ein bisschen Zeit nehmen, zu schauen, ob es sich denn lohnt, für euch da zuzuschlagen. Was haben wir denn in der Festival in the Box Las Vegas 2023 diesmal so alles drin?
Wir haben erstmal ein Display, Convention Edition Mystery Booster. Dann haben wir tatsächlich eine Menge Booster, eine Menge Draft-Boosters hier, der wichtige Fakt. Wir haben ein Dominaria Remastered, ein Brothers War, ein Dominaria United, 3 Modern Horizons 2, 2 New Capenna, 4 Kamigawa, 3 Wilds of Eldraine, 4 March of the Machine, ein Phyrexia, ein Crimson Vow und 2 Midnight Hunt. Dazu kommen dann noch tatsächlich 3 Karten. Das eine ist die Relentless Red für diese Edition. Wir hatten ja in Barcelona eine andere. Jetzt haben wir die von, ich weiß gar nicht,
Graham,
wo ich bin.
Graham Yarrington.
Genau. Die ist sehr, sehr cool. Sieht auch sehr, sehr lustig aus in Non-Foil. Und dann ein Voll-Solring, ein Voll-Mox-Opal und ein Voll-Mox-Tentive von Dan Fraser. Und damit halt die Vollendung der Dan Fraser-Reihe, meiner Meinung nach. Zumindest alle legalen Karten davon. Und das in einer 280-Euro-Kiste.
Ja, das ist halt immer so das Krasse, ne? Dieser Preis am Ende des Tages, der hat mich ein bisschen wieder herausgerissen, weil wenn du die Liste so durchliest, und so habe ich auch den Post zuerst gelesen von denen, dachte ich mir auch so, oh, irgendwie geile Sets. Die sagen ja auch so ein bisschen, das ist halt so eine Chaos-Draft, 24 Booster Grab-Bag, wo einfach so ein paar Sachen zusammengeschmissen sind. Hier natürlich, damit man weiß, was man kauft im Endeffekt, hier aufgezählt, welche Booster es jetzt genau sind. Aber so ein Chaos-Draft stelle ich mir sehr witzig vor. Mystery Booster Convention Edition wissen wir, dass es schon echt eine geile Sache ist, was auch Spaß macht zu draften. Die Dan Fraser Moxbox, also die 3 Karten, die du eben genannt hast, die sind cool. Und Relentless Threads, ja, okay. Nimmt man halt noch mit. Und dann denke ich mir so, ah ja, das wäre irgendwie ganz cool. Und ich wäre sogar bereit, ein bisschen was dafür zu zahlen. So, und dann sehe ich aber den Preis mit 280 Euro im Endeffekt. Und da bin ich schon wieder ein bisschen von weg, weil dann fange ich wieder an zu überlegen. 280 Euro, das ist eine Switch mit Spiel. Das ist mehr als 2 Abende Spaß und ein paar Collectibles.
Hm.
Wie stehst du zu dieser Festivalbox? Hast du sie dir bestellt? Willst du sie dir noch bestellen? Oder sagst du, das ist irgendwie alles ganz nett, aber nichts für mich?
Also ich würde sie mir tatsächlich bestellen. Leider bin ich aktuell pleite. Und muss aktuell eher schauen, dass ich an Equipment komme. Aber ich muss sagen, ich finde die Box tatsächlich sehr fair. Wir haben eine Mystery Booster Display, was in Convention Edition, glaube ich, um die 150 Euro geht. Wir haben einen Moxopal, der halt locker ein Fuffi ist. Wir haben einen Solring, den du nur aus dieser Box bekommst, der bestimmt auch nochmal ein 10er geht. Und Tentive spielt niemand, ignorieren wir auch die Randlandless Red. und gehen wir dann zu den Boostern und sagen, okay, von den 280 Euro sind jetzt praktisch 200 Euro weg. Dann haben wir 24 Booster für 80 Euro. Und ich starte mal den Rechner hier an meinem Rechner und rechne es einmal kurz durch. Dann haben wir 3,30 Euro pro Booster.
Das ist schon nicht schlecht, ne?
Ja. Also, sind Draft-Booster, keine Frage. Ja. Also Set-Booster wäre halt schon cool gewesen zum Öffnen, wenn man halt so ein Chaos-Draft-Erlebnis haben möchte und 8 Leute zusammenkriegt. 8 Freunde sollt ihr sein, dann ist das wahrscheinlich sehr, sehr cool und auch meiner Meinung nach fair bepreist. Ich meine, da sind Modern Horizons 2 Booster drin, da sind Dominaria Remastered Booster drin, Kamigawa Booster, die tatsächlich immer noch relativ rare am Markt sind, und March of the Machine sind so die Sachen da drin, und das sind alles keine schlechten Sets. Deswegen, also ich finde die dieses Mal im Vergleich zu den letzten vor allem wirklich cool, wo man sich mal wirklich überlegen kann, da mal was in die Hand zu nehmen, weil man kriegt den fairen Preis bei rum. Wenn ich die Kohle aktuell hätte, würde ich es mir wahrscheinlich sogar holen. Bin ich einfach ehrlich, hier an dieser Stelle, das ist kein finanzieller Advice, dass ihr das jetzt holen sollt und dann rumweint nachher, Entschuldigung für die drastischen Worte, alles doof. Weil da werden ja natürlich auch noch einige von diesen Boxen dann auf den Markt kommen, einige von den Boostern auf den Markt kommen und so weiter und so fort. Aber selbst wenn die Boxen Huni kostet, kosten die Booster vielleicht 4 Euro. Und 4 Euro irgendwas zahlt ihr auch in eurem Local Game Store wahrscheinlich. Nur, dass ihr da wahrscheinlich nicht mehr Modern Horizons 2, Dominaria Remastered und Kamigawa Booster bekommt.
Ja. Ja, das ist eine faire Geschichte auf jeden Fall. Also, ich versuche gerade herauszufinden, was bei den anderen noch mal drin war. Ich weiß, wir haben drüber gesprochen, aber ich meinte, war nicht bei der letzten so nur die Mystery Booster Box und dann noch irgendwie eine standardlegale Booster Box mit drin? Was halt irgendwie so ein bisschen. Ein bisschen schwierig
Festival
ist.
In the Box Barcelona lief auch unter dem Namen Drafters Dream Bundle, hat 350 Euro gekostet und beinhaltete ein Mystery Booster, ein Brothers War Display, Mystery Booster Convention Edition Display, Brothers War Draft Booster Display und Dominaria Remastered Draft Display. Das heißt, man hat 3 Displays für 300 Euro bekommen, 350, was damals auch schon fair war, wenn man diese Booster haben wollte. Niemand wollte Brothers War, alle wollten Dominaria Remastered und ein paar Leute wollten Convention Edition. Dass man da die Relentless Red und den Handschuh dabei bekommt, den man immer bekommt, wenn man halt dabei ist. Also ihr müsst euch
also
das
so
sehen.
Also die Arcane Signet Promo.
Genau, und ihr werdet auch so, wenn ihr nach Vegas fahrt, werdet ihr die Relentless Red bekommen. Ich glaube auch alle anderen 3 Promos. Das heißt, die sind nicht exklusiv für diese Circulaire.
Ja, das stimmt schon. Also ich würde mir halt einfach wünschen, dass es nicht so direkt so ein Investment wäre, dass nicht alles, was im Kontext, also ich bin auch ganz ehrlich, ich würde mir wahrscheinlich die Dan Fraser Moxbox einzeln kaufen, wenn es nur so 40 Euro wären oder so oder 50 Euro.
Das finde ich auch nicht gut.
Da wäre ich auf jeden Fall dabei, wenn es die halt einzeln gibt, dass sie jetzt hier immer nur so ein Packen dazu bestellt wird und man diese ganzen Booster dann irgendwo rumfliegen hat. Natürlich kann man sie rippen, natürlich kann man Glück haben, was aufzumachen. Aber es ist halt immer so ein bisschen, weiß nicht. Es ist, mach es 200 Euro und pack vielleicht ein paar Booster raus oder so. Oder nimm irgendwas da raus, pack was anderes rein oder so. Und das wäre fein für mich. Dieser 280 Euro ist halt für mich genau so ein Betrag, den man halt nicht einfach so rumliegen hat, so in meinem Fall jetzt zumindest. Und das ist halt sowas, wo ich mir irgendwie denke, ist irgendwie schade, dass es dann doch wieder so teuer ist, auch wenn der Preis gerechtfertigt ist. Also es ist ja so ein bisschen das Double Masters-Problem, wo Double Masters auch irgendwie 300 Euro die Box gekostet hat. Und theoretisch war das drin, was man dann gekauft hat von. Also man kann Sachen öffnen und man kann das Doppelte an Wert wieder reinhaben, wenn man irgendwie ganz lucky ist oder was weiß ich. Aber wer hat dann schon die 300 Euro, das zu investieren? Und das ist halt bei mir bei dieser Festival in der Box auch so ein bisschen so, dass ich finde es attraktiv. Wie gesagt, die gesamten Packages an sich sind cool und ich wäre auf jeden Fall on board, aber der Preis ist mir halt einfach in diesem Fall zu hoch, auch wenn es sich halt eigentlich lohnt, wenn man das einzeln zusammenrechnet.
Ja, ich bin halt also ich finde es halt einfach sich ganz spannend. Also ich habe jetzt mal alle Festival in der Box rausgesucht. Das allererste war ja so ein, ich weiß nicht mehr, wie dieses Reisbällchen heißt, mit dem Sigillaire. Die sind wirklich nicht günstig tatsächlich. Und da war auch eine Deckbox bei, da waren eine Matte bei, ein paar Karten, der Solring, das Arcan-Signet und die beiden Starter- bzw. Commander-Decks aus Kamigawa.
Ja.
Dann hatten wir das Philly. Das Philly waren die beiden Starter-Decks bzw. Commander-Decks aus was ist das? Commander Masters. Und diese Katzen-Sigillaire. Auch die Katzen-Sigillaire ist ziemlich, ziemlich teuer geworden. Und ich glaube 200 Euro oder so. Und die Box kostet halt 300. Also generell ist es so, dass wir jetzt die günstigste, also 280 Euro ist die günstigste Festival in the Box Box, die wir je hatten.
Das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht muss ich da noch die ein oder andere Box abwarten, bis es in meiner Preiskategorie
ist. Ja, einfach warten.
Aber genau. Ich weiß aber auch noch, das ist ja auch der Nachfolger von der Magic Fest in a Box. Ja. Weil das wäre ja quasi das, was sie dann zu Corona hatten. Das habe ich mir auch geholt. Ich müsste aber lügen, wenn ich mich jetzt gerade dran erinnere, wie teuer die war. Aber ich weiß, dass ich sie noch aufgemacht habe.
Genau, du hast sie aufgemacht. Kanal.
Genau. Ich meine, das wäre aber so im Bereich 50, 100 Euro oder so gewesen.
Nee,
das
war auch nicht so teurer. Viel. Festival in der Box war teurer.
Magic Fest in der Box, okay. Wir versuchen es mal noch herauszufinden.
Genau, wir sind noch nebenbei. Es war relativ teuer und es war, glaube ich, auch nicht, es war Magic Fest in der Box, tatsächlich.
Ja, genau.
Und ich weiß, dass ich die auch aufgemacht habe. Und wir darüber ja auch damals viel geredet haben, was für uns tatsächlich eine gute Preisklage war und was nicht. Weil es waren halt, glaube ich, 3 Playmats mit drin. Es war ein Playset von,
Doch, so ein Playset Path to Exile, Playset Lightning Bowls, eine Mutter Vault, 2 Soul Ringe und 10 Basic Lands mit verschiedenem Artwork und dann halt
die spiele ich übrigens immer noch in meinem OG-Teil.
Ja, genau. Aber ich sehe hier gerade so ein altes Listing für $99. Also so, sagen wir mal, 120 Euro, je nachdem, wie es halt irgendwie damals war. Und ich finde das schon okay in Preis, dafür, dass man halt 2 Playsets von modern relevanten Karten irgendwie drin hat.
Da war aber nur eine Playmat drin. Da ist nur eine Playmat drin.
Genau, es gab also verschiedene Versionen.
Diese teuren Versionen. Ich versuche gerade irgendwas aufzumachen, was nicht Dings. Ich habe 170 Euro mit Path to Exiles, mit Deckboxen, mit Playmats und so weiter. Es war schon,
ich finde, ein guter Deal, weil man halt genau wusste, was man bekommt. Sobald man mit Boostern halt hantiert, ist es immer so eine Frage, ne, wie viel bewährt man sowas. Aber die Geschichte der Festival in a Box ist lang. Und wir haben uns von ein paar Promos zu jetzt mehreren Boosterboxen zu einer Boosterbox und ein paar Chaos-Boostern mit ziemlich nicen Promos entwickelt. Aber wie ist da eure Meinung zu der Festival in a Box 2023 von Las Vegas? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Habt ihr in der Vergangenheit euch mal was gekauft? Das würde mich auch mal interessieren. Und dann springen wir mal noch zum letzten Thema für heute. Und zwar ein kleines Thema und auch wieder Secret Lair orientiert. Wir haben es heute mit Secret Lairs. Zwar die Artist Series in der Secret Lair ist ja eine Sache, die wir schon länger ziemlich gut finden, wo Artists sich ein bisschen austoben können in ihrem individuellen Stil. Und wir haben schon sehr viele große Artists in der Vergangenheit gehabt und haben jetzt eine Ankündigung für eine Secret Lair, die im Oktober rauskommen wird, zur Secret Lair Artist Series John Evan. Wobei man sagen muss, John Evan, den kennt man hauptsächlich von ziemlich, ziemlich coolen Basic Land Artworks, oder?
Yes. Der hat gerade die sehr beliebten
Stable.
Unhinged tatsächlich auch.
Ah, okay, nice.
Unhinged hat er auch gemacht. Unstable und Unhinged. Und Unhinged sind tatsächlich die beliebtesten Länder, die wurde mal abgestimmt vor gar nicht so langer Zeit. Auf dem zweiten waren die Kamigawa-Länder, by the way. Fand ich sehr spannend. Und erst dann kamen so Oldschool-Länder, was ich wiederum sehr traurig fand. Aber tatsächlich sind die und man erkennt die noch immer auf irgendwelchen Grand Prix oder Magic Fest oder sonst, wie sie auch immer aktuell heißen mögen. Erkennt man die wunderschön daran, weil er hinten so einen riesen Banner hat und da halt die ganzen Unhinged-Länder sind. Dafür ist der Mann sehr, sehr, sehr bekannt. Und jetzt hat er selber, glaube ich, sogar ein Secret Lair angekündigt.
Genau, wir haben hier einen Artikel von Hipsters of the Coast, die ihn dazu interviewt haben und mit ihm so gesprochen haben. Und es ist tatsächlich, wir haben schon die alle Karten angekündigt bekommen. Also es ist jetzt außerhalb von irgendeiner Super Drop. Die 4 Karten, die kann man auf jeden Fall sagen, haben es in sich. Wir fangen mal mit den in Anführungszeichen langweiligsten an. Wir haben einmal Sarah Angel. Wir haben dann Brainstorm, was auch ein Klassiker ist in Pauper und Legacy. Dann haben wir, ich weiß nicht, wie krass man das im Commander spielt, aber Progenitus, Protection from Everything 10/10. Und zu guter Letzt, ich glaube, der Kassenschlager für diese Drop, Emrakul, The Promised End.
Ja.
Emrakul 2.0, endlich nochmal gereprintet. Was sagst du denn zu der Secret Lair?
In voll kostet Emrakul 80 Euro.
Krass.
Aktuell. Alleine.
Ja.
Progenitus sind voll, das ist, glaube ich, auch nochmal 10 bis 20 Euro. Brainstorms kann man nie genug haben. Also ich selbst, ich besitze nur 16 Karten, also 16 Kopien davon, also nur 4 Playsets. Mm. Und manchmal wünsche ich mir, ich hätte mehr davon. was bei dem Sigillär natürlich immer wichtig ist, ist das Artwork.
Ja.
Und ich muss sagen, die Artworks finde ich sehr spannend. Zum Beispiel das von Brainstorm gefällt mir gar nicht.
Ja. Ja, es ist halt
schwierig.
Ja, ich habe erst gedacht, was macht denn Convert Go Blue da? Das war dieses Gesicht ist halt so dominant in diesem Artwork drin, wo ich irgendwie gedacht habe, so, hä, irgendwie ist das so ein weirdes gewählte Ikone, halt so ein Gesicht so groß zu haben auf einem Instant.
Mhm. Genau, Progenitus dachte ich erst, es wäre so ein, weil unten drunter so eine kleine Hydra ist und oben drüber so eine große Hydra ist, dachte ich erst, es wäre irgendwie so ein Schattenbild, das ist Fake It Until You Make It Style.
Mhm.
Den Zara Angel ist ein Engel. Engel sieht wunderschön schön aus.
Also.
Aber der Emrah Cool. Also die Emrah Cool. So großartig. Ich finde das so cool. Das ist auch etwas, was ich so, so schade fand, dass die Eldrazi, die ja wirklich so eine außerirdische Space Tribal darstellen sollen, ja, ist es einfach, also das sieht für mich nach einem Spaceship aus mit Tentakeln, das alles frisst, wo es hingeht und auf dem Weg einfach alles kaputt macht. Das ist das, wie ich meine Eldrazi sehen möchte.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es wirkt sehr imposant und ich glaube, wir kommen jetzt auch schon wieder auf meinen alten Punkt dazu. Ich würde mir fast wünschen, dass auch die Artist Series Karten eine Full Art Version bekommen würden. Weil stell dir mal dieses Artwork mit so einem Frameless Gedöns da drumherum irgendwie an. Also es sähe schon so cool aus, gerade wenn sie dann auf dem Artwork größer wäre. Sie wirkt halt komisch klein.
Ja, das stimmt.
Das ist halt irgendwie, das ist so ein bisschen schade. Ich glaube, das wäre also ich bin kein Kunstkritiker oder so, ne, aber das wäre vielleicht so ein bisschen mein Feedback. Emrah Cool und Progenitus wirken komisch klein oder perspektivisch und Brainstorm, der Kollege, wirkt viel zu groß. Ist irgendwie, es ist auf jeden Fall ein interessanter Stil. Ich würde nicht sagen, dass er schlecht ist. Ich würde auch nicht sagen, dass er jetzt irgendwie nicht gut ist. Die Artworks sind herausragend und würden sich vermutlich auch sehr gut auf einer Playmat machen.
Hm.
Ich bin halt nur nicht der größte Fan von den Artist Series in der normalen Frame, weil wir haben so viele Secret Layers gesehen, darüber haben wir ja letztes Mal schon gesprochen, so über Secret Layers geredet haben, dass bei den ganzen Metal-Covern und VHS-Kassetten-Stilen die normalen Karten so ein bisschen unimpressive aussehen. Also ich glaube, das Besonderste, was einem so direkt heraussteht, ist so dieser Shooting Star als Set-Symbol, wo ich halt irgendwie immer drauf gucke, okay, es muss ein Secret Layer sein, weil das ist das. Weil sonst könnte das halt auch so in einem Set drin sein.
Ja, das ist tatsächlich richtig. Aber das ist genau das, was ich daran schön finde. Ja. Dass es halt mal nicht abgespaced ist. Mal nicht irgendwie, wie heißt die Karte, wo sind die Mana-Kosten?
Ja, was sagst du denn zu der Kartenauswahl? Glaubst du, John Evan als Artist, der schon länger dabei ist und der sehr bekannt ist in der Szene und sehr beliebt, glaubst du, der hatte ein bisschen mehr, sag ich mal, Auswahl, welche Karten er da sich auswählen durfte, weil das ist auch so ein Ding, ich glaube, die letzte Artist-Series, die wir hatten von Kev Dingensbummens, mir fällt es gerade nicht ein, aber da war ja auch so ein bisschen, die Artworks sind super, coole Kreaturen, aber alles ein bisschen wertebefreit. Und hier mit Emrah Cool, Progenitus und halt Brainstorm hast du auf jeden Fall schon mal 3 Karten, die einen gewissen Appeal für eine gewisse Spielerschaft haben.
Ja, plus Zara Angel, einer der ikonischsten Karten, die du in Magic nur mal haben kannst für die meisten Spieler, die nicht New Age sind.
Ja.
Und deshalb, also die Auswahl, ich glaube es tatsächlich schon, dass Artists schon hingehen können und sagen können, hey, ich würde gerne das zeichnen oder halt bestimmte Artworks abgeben. Ganz oft denke ich mir auch, also ich weiß nicht, wie dieser Prozess abläuft. Wenn ihr es wisst, schreibt es bitte in die Kommentare, beziehungsweise postet uns irgendwo auf Social Media einen Link, den wir machen können. In den Kommentaren werden die meistens gelöscht, deswegen macht das nicht. Aber wir haben Instagram, wir haben Twitter, könnt ihr uns gerne mal Post zeigen, wie so eine Art-Series abläuft, weil ich glaube, das ist noch nicht bekannt. Und wenn doch, wüsste ich es ganz gerne. Tatsächlich finde ich es sehr spannend, weil mir ist immer noch nicht bewusst, kriegt man erst die Karte und macht dann das Artwork oder schickt man einfach Artworks ein und sagt, hey, macht damit irgendwas. Und das wäre halt die spannende Art und Weise, wie man da dran geht. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch da unterschiedliche Prozesse gibt. Ja. Dass man halt wahrscheinlich bei größeren sagt so, hey, hier ist eine Emra cool, mal was draus. Und bei dem anderen sagt man, hey, das ist ein cooles Artwork, wir schmeißen das mal auf irgendeine Karte drauf, wie ein Wild Mongrel oder nicht Palace Chiller, ein Sanctum Prelate oder so. Mhm.
Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Frage, wobei ich es schon irgendwie witzig fände, wenn so das Artwork von Progenitus von John Evan eingereicht wird und Wizards of the Coast so, cool, wir machen daraus The Goose Monster.
Ja.
Eins zu eins dasselbe Artwork.
Ja, ja, das finde ich halt das Interessante daran, dass man halt da auch theoretisch ja als Artist steuern könnte, was man gerne hätte. Und da fände ich es zum Beispiel dann spannend herauszufinden, so, hey, was war denn sonst die Intention? Und das wäre tatsächlich mal sehr, sehr spannend herauszufinden, wie rum das wäre.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, das ist so die, das wird auch, glaube ich, eine gesonderte von irgendeinem Superdrop, die Artist-Series kommen. Also die wird es halt im Verkaufsfenster von dem Fall-Superdrop eben geben. Da geht es ja auch noch ein paar Wochen lang, wo man sich das bestellen kann, über das wir beim letzten Mal gesprochen haben. Und John Evans wird dann noch so beigestreut. Wie findest du denn so einzelne Secret Lair-Releases heutzutage? Also irgendwie habe ich das Gefühl, wenn wir über Secret Lair reden, dann direkt so ein Riesenbatzen mit Riesenpaketen, wo irgendwie 20 verschiedene Secret Lairs drin sind. Hier haben wir jetzt mal ganz oldschoolig einfach mal so einen bekommen außerhalb einer Superdrop. Wie ist dein Eindruck davon? Entwertet das so ein bisschen oder sagst du, ist auch cool, lieber vereinzelt hochwertigere, so wie die jetzt, oder bevorzugst du die Superdrops mit dem Blick auf so ein Bundle, was man sich holen kann?
Bundle lohnt sich meistens bei Secret Lair nicht. Ja. Was sich aber lohnt, ist der freie Versand.
Hm.
Und wir wissen alle, Versandkosten sind bockteuer. Ich meine, man zahlt in Deutschland 5 € für so ein Paket. Und ich weiß gar nicht, was ein Secret Lair aktuell kostet, wenn man es bestellt, aber es ist wahrscheinlich mehr als 5 € an Versand. Und man wird ja erst irgendwie, ich glaube, ab 100 € oder so ist es ja erst raus, dass man halt keinen Versandkosten bezahlt.
Ja.
Und da müsste man dann schauen, ob man das nicht irgendwie schafft, dass Secret Lair generell kostengünstiger sind bei dem Versand, beziehungsweise am besten auf null fallen.
Mhm.
Dann würde ich es auch sehen, einzeln zu haben. Weil ansonsten, stell dir vor, du hast jetzt dein Oktober, was auch immer, geholt und sitzt da jetzt und sagst dir, ja cool, das hätte ich auch gerne bestellt und musst dir das jetzt einzeln bestellen, musst dann den Versand drauf bezahlen oder, finde ich nicht so geil. Also da muss ich sagen, gefallen mir die Superdrops halt cool. Man kann halt durchklicken und sagen, Müll, das will ich haben und da nehme ich dann dieses Set bei, weil das ist halt das Einzige mit Wert. Ja. Und dann habe ich einen freien Versand und verscherbel das eine mit Wert und habe so die Hälfte von meinem Secret Lair bezahlt. Das finde ich halt ganz cool. Muss halt sagen, das ist halt bei Einzeleditionen halt anders.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt auch spannend, jetzt halt gerade zu sehen, das in Kombination mit der Secret Lair, über die wir eben gesprochen haben, mit den Ponys. Weil theoretisch haben sie es zumindest so gelegt, dass man sich die beiden zumindest dazu holen kann. Theoretisch könnte man das sogar mit der Festival in a Box, über die wir auch eben gesprochen haben, noch dazu bestellen. Na, dann wird es halt sehr, sehr teuer. Aber stell dir mal vor, so die Dan Fraser Moxbox, die wir gesprochen haben, die zusammen jetzt mit dem John Avon, das wäre halt für mich auf jeden Fall eine Bestellung wert. Und man würde, glaube ich, auch in der Vollversion schon über den Mindestbestellwert kommen, um einen freien Versand zu bekommen. Und das wäre schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also ein bisschen schade, dass da so ein bisschen die Timings nicht ganz irgendwie passen, beziehungsweise die Angebote nicht so ganz passen, was einem interessiert. Aber ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Ich hoffe, wir bekommen noch ein paar richtig coole Artists, die noch weitere Artist-Series machen dürfen. Und vielleicht kriegen die ja hier und da noch mal so ein Special-Treatment mit irgendwie Borderless Frame oder sonst irgendwas. Mhm. Aber wie steht ihr zu dem John Evan Secret Lair und zu Secret Lairs allgemein? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, ich würde mal sagen, wir haben eine Menge Zeit übrig. Lass uns doch mal ein paar Fragen aus dem Ask Us Anything auf dem Discord-Server beantworten. Wo müssen die Leute denn hin, um uns Fragen zu stellen für den Podcast?
Zuallererst möchte ich ganz kurz Wizard of the Coast danken dafür, dass wir aktuell so wenig zu tun haben und endlich dazu kommen, Fragen zu beantworten. Die Personen, die uns hören oder schauen, auf dem Discord-Server von uns stellen. Der Discord-Server ist unten in der Videobeschreibung, schrägstrich in den Shownotes, unser sehr cooler Community-Discord-Server, muss man auch mal jetzt dabei sagen.
Ja.
Plus wir sind mit über 800 Leuten mittlerweile auch meiner Meinung nach ein ziemlich großer Discord-Server, ja, gerade total. In unserem Bereich, in dem wir sind, wo ihr verschiedenste Sachen findet. Die Legacy-Liga fängt demnächst an. Soweit ich weiß, ist auch ein Pauper-Liga demnächst wieder dran. Nee, ja, die Pauper-Liga läuft gerade. Pioneer kommt dann noch. Was, Pioneer oder wird gerade ein Modern abgefragt? Es kann Modern, sein, dass gerade ein Modern wird auch gerade
gefragt.
Also so oder so, ihr könnt haufenweise Leute treffen, ihr könnt zocken, ihr könnt alles Mögliche machen und ihr könnt eben auch im Ask Us Anything-Bereich eure Fragen uns stellen, möglichst kurz und immer bitte eine Frage und dann Enter drücken und dann die nächste stellen.
Ja.
Dann können wir die sehr gut abarbeiten.
Genau. Wir haben zum Beispiel jetzt hier eine Frage von der Bleiente. Dort wird geschrieben, hallo, da das Herr der Ringe-Set doch ein sehr großer Erfolg zu sein scheint, wie hoch seht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass Wizards sich nochmal ein zweites Set im Herr der Ringe-Lizenz sichert? Das Universum gibt ja allein schon durch Silmarillion noch sehr viel her. Das ist eine spannende Frage. Also so ein bisschen wie das Dungeons & Dragons Baldur's Gate Set, so ein Follow-up zu Herr der Ringe, vielleicht vom Silmarillion, wie auch immer man das ausspricht. Hättest du Bock drauf?
Jein. Das Problem ist tatsächlich, dass wir noch ein Herr der Ringe Set bekommen. Wir bekommen noch einen
Holiday-Release.
Holiday-Release von Special Editions, weil es hier, wie heißen sie nochmal, Collector-Booster nicht mehr special genug sind, kriegen wir jetzt Special-Collector-Booster. Mhm. Und haben dann noch diese komischen Aufsteller-Pappboxen mit neuen Karten und was nicht alle. Dementsprechend, es kann sein, dass Wizard of the Coast irgendwann nochmal Herr der Ringe geht. Keine Frage. Mhm. Ich würde das nicht verneinen. Ich würde es nur nicht so schnell sehen, tatsächlich. Was einfach daran liegt, dass diese Franchise wird unendlich viel Geld gekostet haben. Und ja, sie wird unendlich viel Geld eingespielt haben. Aber ich bin mir nicht sicher, was da das Verhältnis ist, ehrlich gesagt.
Also ich glaube schon, dass wenn sie die Lizenz nochmal kriegen können, dass sie da schon Bock hätten, vielleicht halt wirklich so ein Ring of Power, Secret Lair, also nicht Secret Lair, sondern ein volles Set irgendwie zu machen. Je nachdem, wie sich halt das noch irgendwie entwickelt. Ich meine, theoretisch gäbe es halt mit Hobbit auch noch so eine Prequel-Story, die man irgendwie noch aufgreifen könnte.
Ja.
Und wir haben auch viele Charaktere noch nicht gesehen oder viele Szenerien noch nicht gesehen, wo ich mir denke, die könnte man auch noch mal eben zeigen in irgendeiner Art und Weise. Diese ganze War in the North-Geschichte, die ja auch in zahllosen Spielen und Strategiesachen irgendwie schon verarbeitet wurde. Ich hätte schon, glaube ich, auch Bock drauf. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob sie da quasi jetzt das Herr-der-Ringe-Thema weiter vertiefen wollen oder ob sie sich erstmal erweitern wollen, um so ein bisschen mehr diesen Charakter zu bekommen, von wegen wir sind quasi ein Spiel mit vielen anderen Franchises, so ein bisschen diesen Smash Brothers Aspekt irgendwie mit reinzubringen. Mhm. Anstatt, dass sie dann bekannt werden, oh, Magic the Gathering, das ist das mit Herr-der-Ringe. Ich glaube, das ist auch noch so ein interner Konflikt, den sie so ein bisschen aushandeln. Aber ich glaube, der Erfolg zeigt ganz klar, dass Herr-der-Ringe-Sequel auf jeden Fall verdient hätte, meiner Meinung nach. Und ich muss auch sagen, ich hätte, glaube ich, auch Bock drauf. Also ich finde, das Herr der Ringe-Set mit allen broken Karten und so weiter drum und dran, aber trotzdem immer noch sehr gelungen, auch wenn es halt immer noch Legacy und Modern wieder ruiniert oder zumindest
einiges
schwieriger macht. Aber es macht ja jedes Set mittlerweile, genau. Die nächste Frage kommt von Havelock. Der fragt, schon mal ein witziges Deck gebaut, à la nur sitzende Kreaturen oder ähnliches? Das ist auch. Ich nehme an, das bezieht sich ein bisschen auf auch Commander, also so funny Commander-Decks. Ich weiß nicht, ob Competitive 60-Karten-Decks irgendwie da so sich ganz gut zu ereignen, außer man sagt irgendwie sowas von wegen, hey, ich baue ein Deck mit nur Humans, weil dann ist es schon eher viable. Aber wie sieht's denn aus mit funny Deck-Ideen für dich?
Viele vergessen ja, dass ich auch mal Casual gespielt habe.
Ja.
Und immer noch Casual spiele und auch teilweise Commander noch spiele und andere, wie gesagt, Casual von manchen. Ich liebe Jumpstart.
Mhm.
Und ich habe unter anderem, jetzt mache ich meine Aussage natürlich wieder kaputt, ein Deck gespielt, wo ich gesagt habe, dass jede Karte in einer Combo untergehen muss mit einer anderen Karte. Das heißt, ich hatte so einen Kreis, wo jede Karte mit einer anderen Karte gecombot hat. Und das war halt das Combo-Deck.
Das
Combo-Combo-Deck. Und ich habe auch teilweise mitten im Spiel neue Combos gesehen, die ich gar nicht eingebaut, also ich nicht bewusst eingebaut habe, die aber passiert sind, weil eben so viele -1/-1 Marken rumgeflogen sind. Und das war sehr, sehr spannend. Und genau, also sowas war halt dann ganz gut. Und halt, ja, es gab so ein paar Sachen. Es gibt das Wald-Wolf-Deck, wo es einfach nur darum ging, möglichst viele Wälder zu haben, damit man möglichst viele Wölfe haben kann. Und ich hatte halt irgendwie, ich glaube, 40 oder 50 Wolf-Token dafür und sowas halt. Also das ist schon, also es ist witzig genug für mich. Ich finde es auch ganz cool. Fand es damals sehr cool und es gab damals auch, wir haben den Decks auch diese Namen gegeben. Es gab das grüne Wolfsdeck, es gab das schwarze Sumpfdeck. Mhm. Ja, das waren einfach die Decks, die wir gespielt haben.
Ja, das klingt schon witzig. Ich glaube, was ich jetzt immer gehört habe, was jemand mal gebaut hat, ist ein Frauen, die nach links gucken. Mhm, wo quasi im Artwork alle Leute nach links gucken müssen. Und das fand ich ziemlich cool. Ich glaube, das erste, was in die Richtung geht, was ich wirklich gebaut habe, ist mein Silver Bordered Commander Deck, wo ich quasi eine Playtest-Karte, die, also aus der Magic-Con-Geschichte, habe ich in der Folge jetzt auch schon einmal kurz erzählt gehabt, die quasi sagt, Rule Break, die Color Identity Restriction funktioniert nicht für Artefakte und Enchantments. Und außerdem sind alle Enchantments Artefakte und alle Artefakte Enchantments. Was super witzig ist, drumherum zu bauen, weil dadurch, dass der Commander an sich trotzdem nur blau-weiß ist, kannst du halt keine grünen Länder zum Beispiel drin haben. Du musst halt mit Artefakten arbeiten, mit sowas wie Chromatic Lantern und sowas, um deine Mana-Base zu funktionieren zu bringen. Aber das ist immer noch so nah an Magic, dass es jetzt nicht komplett wild ist oder komplett Chaos oder so. Aber ich glaube, das kommt am ehesten da dran. Und generell, ich finde halt so Sonderregeln mal zu machen, finde ich in Commander auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll und sehr witzig auch. Yes. Von daher, ja, spielt eure weirden Decks. Unbedingt, unbedingt. So, ich bin jetzt mal ganz frech ein bisschen weiter nach oben gescrollt.
Oui.
Und hab da zum Beispiel eine Frage vom Februar des Jahres von Xatu Hatu, wo gefragt wird, gibt es Sets, die ihr in eurer Sammlung nahezu komplett habt? Ich selber habe in je einem Ordner zum Aufmarsch Merodin, Kamigawa und Ravnica-Block und Ordner sind bis auf ein wenigen Lücken vollständig. Sind halt genau die Sets, mit denen ich angefangen habe, Magic zu spielen. Also ein bisschen so eine Sammelfrage im Sinne von, wie vollständig sammeln wir denn unsere Sets? Hast du da irgendwie was, wo du sagst, okay, du versuchst alles von X zu sammeln?
Talias.
Okay, einfach alle Talias.
Reserved List. ja, wenn wir jetzt auf Sets bleiben, habe ich tatsächlich wenig Bindung dazu. Mhm. Es gab sehr coole Sets, es gab sehr wilde Sets. Meistens, wenn ich was von einem Set aufbewahre, sind es eher so Draft-Kits oder halt irgendwie einen Cube oder sowas in der Richtung. Und jetzt sagst du, hey, das finde ich sehr cool. Aber es gab noch nie so ein Set, wo ich gesagt habe, so, oh, ich muss alles davon haben. Das gab es einfach noch nicht. Und ich kenne den Appeal. Ich finde es auch sehr, sehr cool. Grüße gehen raus an Dr. Alzheimer, der ja ganz viele diese Set-Reviews macht von den ganz alten Vintage-Sachen.
Ja.
Und ich finde es einfach cool, wenn Leute das machen. Ein Kollege von mir und also ein Freund von mir, der hatte auch tatsächlich, glaube ich, das komplette Ikoria-Set, bis auf ein, zwei Karten. Ich weiß nicht, ob er sie jemals vervollständigt hat. Was halt auch einfach insane ist, weil es unendlich viele Karten geworden sind.
Ja.
Und am Ende des Tages muss ich aber sagen, ich bin nicht diese Art von Sammler. Ich sammle halt nicht Sets, ich sammle andere Dinge.
Ja, absolut. Also geht mir genauso. Ich bin überhaupt kein Set-Sammler. Ich habe mittlerweile und eigentlich auch noch nie so eine große Verbindung zu Sets gehabt. Also ich glaube am ehesten noch, als wir in den Endströmen des zwei Set-Blocks waren, wo man dann wirklich sagen konnte, okay, Ravnica hatte ja sogar drei Sets technisch gesehen mit Ravnica Allegiance, Guilds of Ravnica und War of the Spark. Wo ich sagen würde, War of the Spark ist vielleicht eins meiner Lieblingssets in Magic bisher. Aber selbst da würde ich jetzt nicht den Sinn dahinter sehen, da ein ganzes Set mir irgendwie bereitzuhalten. Also vielleicht als Spielmittel, dass ich mir irgendwie mal so ein Cube anschaffe von War of the Spark, aber nie eine Sammlung. Tatsächlich, woran ich kurz überlegt hatte, es aber dann auch nicht mehr weiter verfolgt habe, wäre tatsächlich das Herr der Ringe-Set. Also da einmal eine von jeder Karte eins zu haben. Das wäre vielleicht noch was, weil ich einfach großer Herr der Ringe-Fan bin, das mal zu machen oder zumindest irgendwie alle Legendaries zu sammeln oder so. Aber ich habe überraschend, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich finde, das Thema Sammlungen und Sachen in Ordner zu sortieren ist halt für mich mittlerweile schon fast mehr eine Hürde geworden. Also ich finde so dieses regelmäßige Wegsortieren, wenn wir irgendwie, wir haben wieder auf Card Market bestellt habe oder hier von Random Booster Sachen rumliegen habe, ist mittlerweile bei mir so eine Hürde geworden, wo ich denke, ach, eigentlich schiebe ich es immer weiter auf und dann noch mir Gedanken zu machen, nicht nur meine Ordner danach so zu sortieren, quasi nach Farben und nach Funktionen, sondern auch nach Set und darauf zu gucken, dass es die richtige Version hat. Ich glaube, es wäre mir zu anstrengend.
Ja, bin ich ziemlich bei dir. Also bei mir liegen vielleicht oder vielleicht auch nicht unendlich viele Stapel von Karten, die ich gekauft habe, rum. So dass manche Leute schon sich mal lustig machen.
Ja.
Ja.
Ja, aber ich hoffe, die Frage wurde beantwortet. Aber natürlich, Sammeln ist ein großes Ding in Magic. Also nicht nur aus einer finanziellen Geschichte, sondern auch aus einer emotionalen Geschichte. Und dafür ist es ja zumindest schon mal cool, dass so die Standardsets und selbst sowas wie Herr der Ringe relativ günstig ist, wenn man sich jede Karte nur einmal holen möchte. Klar, es gibt teure Sachen, aber die braucht man ja auch nicht für eine Sammlung viermal. Dann haben wir noch eine Frage von Dia Fox. Dort wird gefragt, was sind eure Lieblings-Precons und warum? Ich nehme mal an, man bezieht sich hier auf Commander-Decks, aber Precons sind alle Pre-Constructed-Decks. Also hast du da ein Favorit vielleicht?
Ja. Precons habe ich einen starken Favoriten. Und zwar aus Alara, wo es das erste Mal Domäne gab. Da gab es einen coolen Starter zu. Das habe ich sehr gemocht. Ansonsten gab es auch mein allererstes Precon-Deck, was ich je gekauft habe, weil ich vorher eine Booster gekauft habe. War tatsächlich ein Fifth Dawn, also fünfte Morgenröte Starter, wo es darum ging, dass man eine Wachsamkeit-Kreatur mit einer Ausrüstung ausgerüstet hat, die nicht enttappen hat lassen und dann einfach immense Werte gegeben hat und dann einfach zugehauen hat. Ansonsten, wenn man jetzt bei Commandern bleibt, ich bin fieser Nikosa-Spieler gewesen. Das Deck fand ich ganz großartig. Und wenn wir jetzt in die ganz neueren Sachen gehen, bin ich bis heute ein Riesenfan von dem grün-schwarzen Kaltheim Elfen-Starter-Commander-Deck. Also das sind so die Äras mal abgesteckt. Wenn wir jetzt noch Event-Decks dabei nehmen, gab es ein sehr, sehr cooles monorotes Agro-Event-Deck in, ich glaube, Mirrodin Besieged. Es gibt wirklich hunderte Precons und das sind so die ich auch mir damals auch gekauft habe. Weil wenn ich einen Starter wirklich so gut finde und den auch empfehlen würde, dann kaufe ich mir den meistens auch selber. Weil ich lebe nach dem Motto Teach, also Practice what you teach. Und wenn ich jetzt nicht sage, hey, kauft euch das, dann würde ich mir selber auch kaufen. Und zu 99%, zumindest in der Vergangenheit, habe ich es mir dann auch gekauft.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Herangehensweise. Tatsächlich, allgemeine Precons sind bei mir die Serie an Pioneer Challenger Decks. Kommt wenig überraschend, Pioneer mein Lieblingsformat. Pioneer Challenger Decks, die beste Art, sich zu den Archetypen Zugang zu verschaffen, wenn man noch gar nichts hat. Sind Hit und Miss, also meistens geizen sie ein bisschen mit der Landbase, aber welches Precon macht das nicht? Und wenn es an Commander-Decks geht, muss ich tatsächlich sagen, aufgrund von meiner Erfahrung und welches Commander-Decks ich tatsächlich am längsten oder am liebsten gespielt habe, muss es das relativ neue Zeta Jabari Knights Tribal Deck sein.
Ja.
Weil das ist ein Commander, den habe ich, also was ich normalerweise nicht mit Commander-Decks mache, ist sie regelmäßig aufwerten. Und ich habe jetzt in den letzten paar Sets immer wieder Karten gefunden, wo ich gedacht habe, oh geil, das passt noch rein, da tue ich noch was rein. Jetzt cool. Zuletzt hatte ich die Moon Knight Cavalier oder Moonlight Cavalier oder so, wie es
Cavalier
heißt.
Ja.
Genau, noch mit hinzugefügt, so als so einen weißen Finisher. Und ich dachte mir, geil, kannst du dir mit Buried Alive direkt aus dem Deck tutoren, holst dir quasi den und den Harkon, der aus dem Friedhof castable ist, und kannst den dann mit Zeta Jabari reanimieren, hast dann direkt diesen Boost drin. Und Hammer. Also das ist ein Deck, was finde ich ganz, ganz großartig. Hat Eminenz, was ja immer eine sehr gute Sache ist in Magic. Und dementsprechend ist das, glaube ich, mein Lieblings-Precon der letzten Zeit. Dann haben wir eine Frage von Mr. Brutalo, der fragt, was war denn bisher die größte Bedrohung für das MTG-Multiversum, sowohl lore-technisch als auch im Spiel? Hat hier noch eine kleine Aufzählung mit Phyrexianer, Eldrazis, Nicole Boras, Remazuris, also die Sliver, oder andere Sachen? Das ist eine sehr spannende Frage. Also wir hatten jetzt zuletzt die Phyrexianer in einem Set etabliert, die Invasion hat gestartet und es war sofort wieder vorbei. Und ich weiß gar nicht, was jetzt die nächste Bedrohung ist. Wahrscheinlich Lebkuchenmänner aus Eldraine.
Ich weiß es nicht. Ich würde persönlich sagen, die größte Bedrohung von Wizards bzw. von Magic ist Reddit. Aber wenn wir das mal beiseite lassen. Das ist
Hasbro.
Nee. Hasbro ist der zweitgrößte. Das ist der, wenn Reddit stirbt, dann wird Hasbro Magic kaputt machen. Spaß beiseite. Wenn ich es jetzt lore-technisch sehe, würde ich Yawgmoth sagen. Mhm. Yawgmoth ist einer der Anführer der Phyrexianer. Wenn nicht der Anführer der Phyrexianer.
Ja.
Emrakul war, also die Eldrazis waren recht stark, aber sie waren halt nicht interplanetar unterwegs. Dementsprechend, Nicol Bolas hingegen hat eine ganze Menge krasse Leute vereinigt und hat halt alles gemacht, um es rüberzusetzen.
Mhm.
Aber wenn es am Ende kommen würde, würde ich sagen, Yawgmoth und seine Phyrexianer, die zwar jetzt sehr schwach dargestellt wurden, weil sie halt sehr schnell einfach alles kaputt gemacht haben, aber prinzipiell einfach auch am längsten die Gegenspieler von allen Planeswalkern, früher war man selber auch ein Planeswalker, innerhalb des Magic-Universums, meiner Meinung nach sind. Und dadurch, dass sie am längsten dabei sind und auch am stärksten vertreten sind und immer wieder kommen, sind es wahrscheinlich sie. Für mich.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich muss gerade überlegen, also hast du noch eine Antwort für regeltechnische Bedrohungen in Magic?
Storm. Storm war eine ganz große Bedrohung für Magic damals in der damaligen Zeit. Infect. Infect war eine ganz, ganz große Bedrohung in der Zeit, weil es halt, es hat dafür gesorgt, dass hunderte und tausende Menschen aufgehört haben, dieses Spiel zu spielen.
Mhm.
Und das ist immer gefährlich, wenn solche Sachen wirklich spannend sind.
Ja. Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Tatsächlich erstmal meine Lore-Antwort zu dem Fall. Größte Gefahr in Magic the Gathering. Ich kenne mich ja nicht viel mit der Lore aus, aber was ich von der Lore weiß, ist, dass Dreh- und Angelpunkt vieler Events gerade in früherer Magic-Zeit war Urza. Und wenn man sich mal guckt, wie die Geschichte so verlaufen ist, finde ich fast schon die größte Gefahr für das Magic the Gathering Multiverse ist Urza.
Ja.
Weil hätte er den Krieg nicht angefangen mit seinem Bruder, wäre er einfach mal ein bisschen gechillt gewesen und hätte sich drauf fokussieren müssen, den Stein von Urza als Meekstone nennen zu müssen.
Ja.
Dann wären viele Dinge anders gelaufen. Er hat irgendwie Dominaria mehrmals in die Luft gejagt. Er
hat Khan erschaffen, der wiederum Mirrodin erschaffen hat, wo wiederum die Phyrexianer drauf gelandet sind.
Genau. All dieser Rattenschwanz, der irgendwie dazukommt, wo man einfach denkt, so hätte er einfach damals zu Urza gesagt, ach, weißt du was, lass gut sein, hier, komm, okay, wir machen mal weiter mit unserem Architekturstudium oder was auch immer sie damals gemacht haben. Und tatsächlich, regelmäßig oder spielerisch gesehen, würde ich fast sagen, Inverter of Truth. Weil der für eine ganz lange Zeit, die ich das aktiv mitbekommen habe, eben auch dafür gesorgt hat, dass halt Pioneer einen sehr schlechten Ruf bekommen hat, dadurch, dass es halt erst, es war ja erst ein sehr großes Hype-Format, wo man dachte, oh, mit einer krassen Banning-Season, wo mir Wizards quasi gesagt hat, okay, bricht das Format so von Woche zu Woche aufs Neue und wir korrigieren das so schnell, wie es geht. Und dann kam halt irgendwie diese Inverter of Truth. Genau, Zeit mit diesem Combo-Winter. Und das war so ein bisschen, wo ich dachte, schade, dass dieses tolle Format so einen negativen Ruf bekommen hat. Und der auch bis heute, glaube ich, nicht so ganz abgeschüttelt wurde. Also viele Leute gucken, glaube ich, immer noch so ein bisschen hämisch auf Pioneer. Wobei es halt viele Qualitäten hat, über die wir letzte Woche gesprochen haben, die ich immer noch sehr positiv ansehe. Aber ich glaube, das wären meine zwei Antworten. Einmal Urza und dann Inverter of Truth, weil der ein Format ruiniert hat, was potenziell ziemlich gut ist. So, lass uns doch noch eine Frage machen.
Yes.
Und zwar von Cordon Bleu bzw. Roman. Der fragt, die Namen sind großartig.
Ja.
Meine Frage wäre folgende. Ich bin auf der Suche nach einer Box, die meine Commander-Decks gut verpacken kann. Ich habe diese in der Regel double gesleeved und in der Precon-Box wird es dann sehr schnell sehr knapp. Davon ab, die Karten sind double gesleeved und ich verpacke sie immer noch in Pappschachteln. Hört sich seltsam an, sieht komisch aus. Bin auf eure Empfehlungen gespannt. Also die klassische Frage, welche Deckbox bist du? Beziehungsweise welche Deckbox ist dein Lieblingsdeckbox? Wir haben ja einen Commander-Spieler mit double sleeved Precons. Welche Box würdest du denn empfehlen in so einem Fall? Du bist ja sehr bekannt für Produktreviews, deswegen bist du da quasi der Experte.
Ich habe relativ viele dafür gemacht. Ich habe fast alle Boxen noch daheim, um die regelmäßig auch mal auszupacken und noch mal zu testen. Es kommt drauf an, was für ein Budget der Spieler hat und was er halt auch damit möchte. Wenn er sie in Pappboxen aufbewahrt und jetzt sagt, hey, ich würde gerne ein bisschen was anderes nehmen, reichen wahrscheinlich die 0815 Ultra Pro, Ultimate Guard und so diese Plastikboxen, diese dünnen Plastikboxen oder Hartplastikboxen, wie sie heißen. Mhm. Die gibt's ja auch mittlerweile in 133er Versionen, damit ist das auch mit dem Double Sleeven kein Problem, inklusive Token meistens kein Problem. Wenn man ein bisschen höherwertiger gehen möchte, gibt's von Dragon Shield Optionen, es gibt die Boulder von Ultimate Guard, wo es auch mit 133ern unterwegs ist. Wenn man dann noch fanciger werden will, gibt es von zum Beispiel Zauberhand die Deckbox mit einer Powerbank drin. Und Jam Janik hat dann noch ein sehr großes, sehr gutes Produkt, was demnächst noch mal neu auf den Markt kommt als 133er-Version. Und zwar die Deckbox, die sie mit dem Prof auch gemacht haben. Mhm. Also es gibt fast jede Firma hat eine Möglichkeit, damit was zu machen. Empfehlungen kommt auf das Budget an. Es gibt wenig in dem Bereich Deckboxen, wo man sagt, hey, das sind absolute Fails. Gibt's wirklich ganz, ganz wenig. Das meiste ist meistens, die sind zu teuer für das, was sie tun.
Ja. Ja, total. Also es ist, ich stimme dir vollkommen zu, dass es halt irgendwie nicht mehr so ein typischer Fall ist, von wegen, die Box ist kompletter Trash und die Box ist über alles so tausendmal besser. Ich habe auch mittlerweile ein relativ diverses Portfolio, was meine Deckboxen angeht. Ich glaube, meine Hauptbox, die ich auch irgendwie jeden Freitag, wenn ich Pioneer spielen gehe, mitnehme, ist halt hier so eine Dual-Flip-Box. In diesem Fall ist sie von GameGenic. Ja. Da passen halt genau zwei Boulder rein. Ich weiß, Blasphemie, zwei Marken zu kreuzen oder so, aber
Ist halt so.
Ich habe halt meine ganzen 60-Karten-Decks in halt solchen Boulders und halt für sowas nehme ich dann einfach zwei 60-Karten-Decks mit und gut ist. Ich hatte super lange so die Ultra Pro Tower, die unten noch so ein Würfelfach hatten, weil ich fand es immer ganz angenehm, ein Commander-Deck dabei zu haben und dann schon die Würfel auch mit da drin zu haben. Davon bin ich jetzt mittlerweile weg, weil ich mir mittlerweile ein kleines Säckchen mit Würfel angelacht habe. Und seitdem nutze ich verschiedene Sachen. Also ich nutze Boulder, ich nutze die Ultimate Guard Flippin' Tray. Hier diese zum Beispiel, diese ohne Würfelfach.
Sidewinder
sind die das. Sidewinder, genau. Ich habe noch die Ultra Pro, die es bei der Magic Con gab. Diese Plastik-Kunststoffboxen.
Große Plastikbox, ja.
Und ich habe sogar eine Holzdeckbox, die, glaube ich, von niemandem ist. Die es einfach mal bei einem Laden, bei einer Neueröffnung mit dazu gab. Also ich packe quasi meine Sachen in allem, was einigermaßen stabil ist, irgendwie ganz, und was stabiler als Pappe ist vor allen Dingen.
Genau. Mit da kommt es auch so ein bisschen darauf an, was du auch für Fitness-Sleeves hast, was für Outer-Sleeves du hast und so weiter und so fort. Das kommt auf ganz, ganz viele Faktoren an und halt auf auch das, was du damit möchtest. Denn du sagst Precon-Sleeves, wie gesagt, es ist das Plastik. Wir spielen selten mit Precons, was das angeht. Dementsprechend haben wir meistens dann auch die Boxboxen. Und wenn du es ganz halt übertreibst, dann machst du Boxboxboxen, wo du dann halt Triple-Sleeved-Karten drin hast und was nicht alles. Aber dann sind wir auf einem ganz anderen Niveau.
Genau. Wir müssten mal eigentlich ein Video machen, wo wir durch unsere Deckboxen und unsere Systeme gehen, wie wir unsere Karten aufbewahren. Ich glaube, es würde einige interessieren.
Ja, wäre doch. Ansonsten auch ein gutes Thema für einen Livestream.
Oder sowas, genau.
Wenn ihr das sehen wollt, ihr wisst, wo ihr schreiben müsst.
Genau, in die Kommentare oder ins Discord. Yes. Und an der Stelle sind wir auch schon am Ende von Radio Ravnica Folge 210. Wenn ihr Fragen habt für das Ask Us Anything, was wir gerade hatten, auch wenn sie schon vielleicht ein bisschen länger liegen, irgendwann kommen wir dazu, sie zu beantworten, schreibt sie gerne ins Discord. Wenn ihr uns supporten möchtet, dann sind wir euch zum einen sehr dankbar. Zum anderen könnt ihr das sehr gerne tun auf YouTube, wo ihr ein Abo hinterlasst. Ihr könnt dieses Video und die anderen Videos gerne liken. Das hilft den Algorithmus-Göttern, uns weiter nach vorne zu pushen. Und dasselbe gibt's dann auch auf Plattformen wie Spotify, wo es ein Sternebewertungssystem gibt. Und wenn ihr 5 Sterne Radio Ravnica geht, dann zieht ihr in der nächsten Booster garantiert diese Karte, die ihr unbedingt haben wolltet. Darüber hinaus haben wir noch Social Media, Instagram und Twitter. Da sind wir beide vertreten und alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch Holy zu danken, die uns auch diese Woche wieder mit leckeren Energy Drinks oder Eistee-Sorten hier bestückt haben. Und wenn ihr das mal probieren wollt, geht auf weareholy.com/radioravnica und spart mit den Codes Ravnica10 10% und mit Ravnica5 5 Euro auf die verschiedenen Pakete, die es da gibt. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns damit indirekt mit einem kleinen Betrag, der von eurer Bestellung abgezwackt wird. Der geht an uns und wir können uns davon neu ausstatten. Und einen noch viel größeren Dank an unsere Patreon-Unterstützer, unter anderem hier zu nennen: BikerX, Buster Madison, Kobi Power, Cybertop, EasyReader24, FixiH, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Siminem und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnicker.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns nächste Woche wieder mit den News und wahrscheinlich einem neuen World Champion von Magic Fest, Magic Con Las Vegas. In dem Sinne, haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.